Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.
Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkern und Lenkerinnen, Macherinnen und Machern, Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Und wir wollen wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Transformationsökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Und bei einem ganz besonderen Familienunternehmen sind wir heute zu Gast, nämlich bei Knipex in Wuppertal. Knipex ist der europaführende Hersteller von Zangen. Und mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Ralf Putsch sprechen wir heute. Wir haben darüber gesprochen, wie eigentlich eine Love Brand wie Knipex entstehen kann, wie viel Qualität hinter dem Produkt steht, die den Endverbraucher, die Endverbraucherin begeistert und was dafür eigentlich auch in der Produktion notwendig ist. Bevor wir aber in das Gespräch einsteigen, erzählt uns Nils wie immer etwas über die Unternehmensgeschichte von Knipex.
Was bisher geschah? Man schreibt das Jahr 1882, als Karl Gustav Putsch ein neues Unternehmen in die Welt setzt. Im Keller seines Wohnhauses in Kronenberg, heute ein Teil von Wuppertal, gründet der Handwerker zusammen mit einem Gesellen und zwei Lehrlingen eine Schmiede für Zangen, Kneifzangen und solche, die beim Beschlagen von Pferdehufen gebraucht werden. Das Bergische Land ist auf dem Weg, zum Zentrum der deutschen Werkzeugindustrie zu werden. Es gibt viel Know-how in der Region und Putschs Betrieb ist ein Teil davon. Schon Ende der 20er Jahre ist aus der Werkstatt eine kleine Fabrik geworden. Es werden Hunderttausende von Zangen pro Jahr produziert. Der Sohn Putschs lässt die Marke Knipex eintragen, weil der Familienname in der Region zu häufig vorkommt, um sich damit abzuheben. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt sich das Unternehmen zu einem europäischen Marktführer. Ein Verkaufsschlager wird die Wasserpumpenzange Alligator für runde und eckige Objekte. Überhaupt haben die Putschs einen Sinn für marketingträchtige und einprägsame Produktnamen. Es gibt eine Kobra und einen Kobold in der Palette. In den vergangenen Jahren kommen weitere Töchter zu Knipex hinzu. Die Gruppe hat heute deutlich über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr Chef ist seit 1996 Ralf Putsch, der das Familienunternehmen nun in vierter Generation leitet. Er will Knipex behutsam modernisieren und dabei auch natürlich digitale Instrumente nutzen. Und darüber spricht er jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Lieber Herr Putsch, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf.
Jetzt heißt unser Podcast ja Alles neu aus dem Maschinenraum. Wir sind heute gar nicht im Maschinenraum, sondern wir nehmen die Folge auf aus Wuppertal tatsächlich, Wuppertal-Kronenberg bei Knipex vor Ort. Wir sitzen hier in dem Innovation Lab. Und Herr Putsch, wenn Sie den Podcast kennen, dann wissen Sie, dass unsere Gäste an der Espresso-Bar im Maschinenraum immer eine fiktive Person treffen, mit der unser Gast dann ins Gespräch kommt. Und ich habe mir ganz lange überlegt, wen könnten Sie denn heute in unserem Podcast treffen? Ich habe als erstes an Immanuel Kant gedacht, den großen Philosophen. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass es auch einen bekannten Philosophen gibt, der aus Wuppertal kommt, nämlich Friedrich Engels, der unten im Tal an der Wupper geboren wurde und mit seiner Familie in dem damaligen Manchester, Deutschland, sein Geld verdient hat. Und stellen Sie sich vor, Sie hätten die Möglichkeit, diese Person zu treffen. Worüber würden Sie sich heute mit ihm unterhalten?
Eine tolle Frage, weil mich Friedrich Engels schon sehr interessiert und ich mich da auch ein bisschen schlau gemacht habe, was er so geschrieben hat, was er so als Unternehmer gemacht hat. Also das wäre sicherlich, jedenfalls von mir aus, ein interessantes Gespräch. Und ich würde ihn wahrscheinlich fragen, wie er hat ja dann mit Marx zusammen die marxistische Theorie oder eben die Kommunismustheorie und die Kapitalismustheorie entwickelt. Und ich würde ihn fragen, wie er das persönlich als Unternehmer erlebt hat. Er war ja Spross einer Unternehmerfamilie, einer Textilfamilie, die später dann auch in Manchester eine Niederlassung hatte, zusammen mit einem Kompagnon. Und da hat Engels ja die größte Zeit seines Lebens verbracht. Also in England und einen Teil dieser Spanne dann eben auch in dieser Firma, Ehrman und Engels hieß die, verbracht. Und mich würde mal sehr interessieren, wie er die Dinge die er ja erkannt hat, beschrieben hat und auch teilweise angeprangert hat, wie er die in seinem eigenen Unternehmen behandelt hat. Ja, er war ja de facto auch ein Kapitalist und mich würde interessieren, wie er mit diesem Thema umgegangen ist. Er hat ja eigene Mitarbeiter, auch eigene Mitarbeiter, die unter bestimmten, auch sicherlich schweren Bedingungen arbeiten mussten. Und wie er dazu steht und wie er damit umgegangen ist, das würde mich interessieren.
Jetzt müssen wir, glaube ich, mal kurz erklären, warum wir Sie ausgerechnet einen Philosophen haben treffen lassen. Denn Sie sind ja selbst, wenn man das so sagen kann, ein bisschen ein Unternehmer wider Willen. Also Sie haben sich, soweit ich weiß, am Anfang auch ein bisschen gesträubt, Kniebecks tatsächlich zu übernehmen. Zumindest war das nicht unbedingt Teil Ihres Lebensplans. Sie hatten auch durchaus völlig andere Interessen, unter anderem die Philosophie. Deswegen haben wir Ihnen diese Frage gestellt. Aber vielleicht so ein bisschen, wie ist das für Sie gelaufen, dass Sie dann am Ende doch das Familienunternehmen übernommen haben, ein auch sehr traditionsreiches Familienunternehmen, das ein so einprägsames Produkt wie Zangen herstellt?
Ja, das war eigentlich so. Ich habe ja dann Philosophie und Literaturwissenschaften studiert zunächst mal und hatte einfach ein gewisses Bedürfnis, mich auch thematisch etwas abzugrenzen von zu Hause. Nicht so eine Familientradition und so weiter, die belastet ja auch schon mal die Jugend, die dann das Gefühl hat, naja, da gibt es so eine Tradition, da ist so eine Schiene, die ist so ein bisschen vorgegeben und da musst du jetzt auch drauf. Und habe mich dann eben lange Zeit schwerpunktmäßig für ganz andere Dinge interessiert. Ich hatte dann aber immer vorgehabt oder jedenfalls meinen Eltern auch versprochen gehabt, mal mein Praktikum zu machen, mal zu sehen, wie das überhaupt in so einer Firma aussieht und habe dann nach dem Examen dieses Praktikum gemacht. Als ich hier anfing mit dem Praktikum, hatte ich nicht jetzt den festen Wunsch, hier zu bleiben, sondern wollte dann eigentlich an der Uni weitermachen. Ich bin dann aber hier ein bisschen auf den Geschmack gekommen und hatte das Gefühl, hier kann man mit anderen Menschen gemeinsam etwas wirklich Nützliches machen, was anderen Menschen nutzt, was einen sehr konkreten Wert bietet. Das gleichzeitig noch in einem internationalen Kontext. Wir sind ja sehr international orientiert. Also es gab so viele Anknüpfungspunkte, die am Ende dazu geführt haben, zu sagen, Mensch, das ist aber doch ein bisschen spannender, als die Nase dauerhaft in die Bücher zu stecken und viele Bücher zu lesen, um dann am Ende vielleicht mal eins zu schreiben. Also es war einfach für mich eine gute Wahl.
Jetzt gibt es ja auch andere bekannte Personen in der Wirtschaft, die Philosophie studiert haben und sich auch für Literatur begeistern können. Robert Habeck fällt mir da ein. Aus Ihrer Sicht, welches Wissen oder auch welche Haltung können Sie aus der Ecke der Philosophie heute auf das Führen von diesem fantastischen Familienunternehmen übertragen?
Das ist nicht so leicht zu sagen. Am Anfang konnte ich das eigentlich gar nicht, ja, weil ich dann erstmal lernen musste, mich in dieser Welt zurechtzufinden und dann mich auch im Unternehmen selber weiterentwickeln, die Themen kennenzulernen und so weiter. Also da war jetzt nicht so eine direkte Übertragungsmöglichkeit. Klar, mit der Zeit entwickelt man Einsichten, die so ein bisschen grundsätzlicher sind und so weiter. Und das ist ja eigentlich das Geschäft der Philosophie, so etwas von der grundsätzlichen Warte aus auf die Dinge zu gucken. Und ich finde, das tut manchmal ganz gut, durch die verschiedenen Schichten, oberflächlichen Schichten zu gucken und zu sagen, was ist jetzt eigentlich hier das Wichtige, was ist das Wesentliche, vielleicht auch, ne, was sind die wichtigen Werte, was wollen wir hier eigentlich insgesamt realisieren, geht es hier jetzt um Zangen oder geht es hier jetzt ums Geld oder um Erfolg oder all diese anderen Themen. Und ich glaube, so eine gewisse Veranlagung zu solchen Fragen, die ich vielleicht schon früher hatte, sind durch die Philosophie nochmal gestärkt worden oder ein bisschen weiterentwickelt worden. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. So einzelne Einsichten oder einzelne Lehrbuchweisheiten sozusagen einfach anzuwenden auf so ein Unternehmen, ist, glaube ich, nicht das Richtige.
Jetzt sitzen wir hier in Kronenberg. Knipex ist der führende Hersteller von hochwertigen Zangen in Europa. Wir haben eine kleine Führung bekommen oder eine große Führung tatsächlich durch die riesige Produktion. Über 60.000 Zangen werden pro Tag hergestellt. Aus Ihrer Sicht, welche Faktoren haben dazu geführt, dass Knipex diese Marktposition sich über die letzten Jahrzehnte, Jahrhundert, also über ein Jahrhundert sich erarbeitet hat?
Ja, es gibt die klassischen Erfolgstreiber, die uns auch heute noch vorrangig beschäftigen. Das ist natürlich Qualität, also Service, Lieferfähigkeit, aber auch Innovation, Produktivität und so weiter. Wenn man aber nochmal eine Ebene tiefer geht, spielt, ich glaube, die Fokussierung eine entscheidende Rolle. Wir haben uns immer bemüht, von einer relativ kleinen Werkzeuggattung, von einer sehr speziellen Werkzeuggattung, möglichst viel zu verstehen und aus dieser kleinen Gattung möglichst viel rauszuholen. Und die Erfahrung, meine Erfahrung ist, der Erfolg kommt immer aus der Tiefe, nicht aus der Breite. Und wenn man sich in der Tiefe mit den Dingen beschäftigt, wenn man sich in der Tiefe mit den Dingen beschäftigen will, muss man eben sehen, dass man noch nicht zu viele Dinge gleichzeitig betreibt. Und aus dieser intensiven Beschäftigung mit einem kleinen Produktsegment sind dann letztlich auch die Erfolge erwachsen, dass wir uns eben über gute Qualität, über auch gute Fertigungstechnik, weil wir hatten dann durch die Spezialisierung auch entsprechende Stückzahlen. Mhm. Wir waren mit der Qualität erfolgreich, dann kamen die Stückzahlen. Mit den größeren Stückzahlen war eine moderne Fertigungstechnik möglich. Dann kam das Thema Innovation, das war nicht von Anfang an ein großes Thema. Das ist so eine Geschichte, die dann, ich sag mal, in den 70er, 80er Jahren immer wichtiger wurde, um sich abzugrenzen. Der Markt wandelte sich hin zu einem Käufermarkt, da musste man sich eben unterscheiden. Da kamen die Innovationen und in Verbindung mit Qualität moderner Fertigung hat uns auch dann die Innovation immer weiter in die Welt hinausgeführt, sage ich mal. Man konnte eben mit einzigartigen Produkten in Amerika zum Beispiel viel besser reüssieren als mit irgendwas, was irgendeiner schon hatte. Man musste ja einfach auffallen, man musste anders sein, man musste spürbar besser sein. Und insofern glaube ich, dass all diesen Faktoren am Ende schon die Beschränkung auf ein nicht zu großes Themenfeld zugrunde liegt.
Was bedeutet denn Innovation bei einem Produkt wie der Zange? Also ich muss gestehen, als jemand, der mäßig handwerklich begabt ist wie ich und auf so ein Unternehmen schaut, ich denke, eine Zange ist eine Zange letzten Endes. Also Sie werden darauf einen völlig anderen Blick haben und die meisten Ihrer Kundinnen und Kunden wahrscheinlich auch. Wie läuft Innovation ab? Also wie entsteht eine neue Zangengeneration, wenn man so will?
Ja, das verstehe ich erstmal, dass man das so sehen kann, wenn man von außen da drauf guckt. Das sind halt immer bei einer Zange zwei Teile, die durch einen Niet zusammengehalten werden. Das ist so das Grundgerüst der Zange. Und da fragt man sich natürlich, was kann man da jetzt noch viel ändern? Das mechanische Prinzip ist ja auch schon sehr alt. Das geht ja auf die Eisenzeit und so weiter zurück, wo man mit so einem Gerät ins Feuer greifen musste oder bestimmte Teile aus dem Feuer holen wollte. Also zwei lange Hebelarme, zwei kurze Hebelarme und die werden dann über einen Niet miteinander verbunden und man entwickelt da gewisse Kräfte vorne an der Wirkstelle. So, jetzt kann man aber doch an verschiedenen Stellen da einiges verbessern. Man kann zum Beispiel immer wieder versuchen, dieses Hebelprinzip noch besser auszulegen. Ja, dass man einfach sieht, wie gestalte ich jetzt diese Gelenkverbindungen so und die Abmessungen der Zange so, dass ich beim Arbeiten zum Beispiel viel Kraft spare. Mhm. Also das ist so ein Thema. Dann kann ich natürlich sehen, wie gestalte ich eine Zange so, dass sie ergonomischer ist. Also dass sie nicht nur Kraft spart, sondern auch zum Beispiel besser in der Hand liegt. Wie gestalte ich eine Zange so, dass sie zum Beispiel bei einer schneidenden Zange den idealen Schneidwinkel trifft und so es schafft, gleichzeitig leicht zu durchtrennen, aber auch gleichzeitig lange Zeit stabil bleibt. Also ne, die Verschleißfestigkeit einer Zange spielt sicherlich auch eine Rolle. Und dann kann ich, was auch ein ganz wichtiges Thema für uns geworden ist, gucken, wie schaffe ich das, mehrere Funktionen in eine Zange zu bringen. Ein Handwerker will nicht unbedingt gerne viele schwere Werkzeuge mit sich rumtragen. Er will natürlich sehr gutes Werkzeug haben, aber wenn ich das schaffe, zwei, drei sehr gut ausgelegte Funktionen in einem Werkzeug unterzubringen, dann ist das auch eine gute Sache. Da muss man eben nicht zu viel mit sich rumschleppen. Und vielleicht noch als weitere Möglichkeit, damit haben wir uns sehr beschäftigt, gibt ja Zangen, die sind größenvorstellbar. Ich kann also bei einer sogenannten Wasserpumpenzange das Maul mehr oder weniger weit öffnen, kann also Werkstücke unterschiedlichen Durchmessers damit bearbeiten. Und wie man das möglichst schnell, aber auch gleichzeitig möglichst sicher macht, hat uns auch umgetrieben. Und da haben wir auch viele interessante Erfindungen eben gehabt.
Wie entstehen solche Erfindungen? Sie haben ja wahrscheinlich Teams, die sich an sowas setzen. Ich nehme mal an, da wird auch mit Materialien experimentiert. Wie genau organisieren Sie das in Ihrem Unternehmen?
Ja, das ist ein bisschen im Fluss. Als ich anfing, waren das relativ wenige Menschen, die guten Ideen hatten. Und das haben wir dann nach und nach auf viel breitere, auf eine viel breitere Basis gestellt. Da sind viele Menschen, die sich heute damit beschäftigen, auch viele Menschen, die bei uns, oder viele, aber doch einige Menschen, die bei uns auch als erfinderisch tätig sind. Das ist häufig so, dass man schon davon abhängt, dass jemand eine gute Idee hat. Es ist eben nicht so, wir kriegen zwar auch viel Input von unseren Anwendern und jetzt gerade im Zeitalter der digitalen Kommunikation ist es auch noch viel mehr geworden, aber die entscheidende Idee, wie man ein mechanisches Prinzip nochmal besser ausnutzt zum Beispiel, die kommt in der Regel schon von kreativen Köpfen. Man kann natürlich ein Umfeld schaffen, wo es leichter ist, solche Ideen zu entwickeln, wo man also nicht mit anderen Dingen beschäftigt ist, wo man gewisse Freiräume hat. Man kann ein Umfeld schaffen, wo man neue Ideen schnell ausprobieren kann. Es war zum Beispiel auch wichtig, dass wir diesen Entwicklern dann einen eigenen Prototypenbau gegeben haben. Früher mussten die immer auf andere Maschinen und die waren natürlich gerade belegt mit irgendwelchen anderen wichtigen Dingen. Wir haben dann einen eigenen Prototypenbau geschaffen, wo die ganz schnell dazu gekommen sind, ihre Ideen auch mal in Stahl zu bringen und auszuprobieren. Also das ist so eine ganze Reihe von begünstigenden Faktoren. Aber es lässt sich am Ende auch trotz vieler Voraussetzungen nicht erzwingen, dass dabei auch gute Ideen rauskommen. Und das ist dann schon auch Begabungssache. Das heißt, man muss gucken, welche Menschen dafür eine Begabung haben und denen dann auch entsprechende Freiräume lassen und denen auch entsprechende Ressourcen geben. Also ein Patentrezept haben wir auch nicht. Das ist bei uns dann auch nochmal organisatorisch gegliedert. Da gibt es ein Produktmanagement, da gibt es auch wir haben auch eine eigene Innovationsabteilung, die dann noch sozusagen der Entwicklungsabteilung vorgeschaltet ist. Aber da muss jedes Unternehmen auch den richtigen Weg finden. Wie gesagt, ich finde, am Ende kommt man um das Thema Begabung nicht rum.
Wie viele neue Zangenmodelle kommen in einem Jahr überhaupt auf den Markt?
Ja, das sind immer einige, ich sag mal eine Handvoll, jetzt mal ganz grob. Das sind aber nicht immer dann Erfindungen, das sind auch häufig schon mal Modifikationen. Also ich rede jetzt mal von selbstgemachten Produkten. Wir haben noch von Tochtergesellschaften, wir haben ja diese Tochtergesellschaft Rennsteig, die auch sehr, sehr innovativ ist. Mhm. Von denen bekommen wir auch neue Produkte. Aber was wir jetzt bei Kniepex machen, setze ich eben zusammen aus Modifikationen, Verbesserungen, spielt auch eine große Rolle. Also wir wollen auch die vorhandenen Produkte immer weiter verbessern. Das vergisst man schon mal, dass es nicht nur um richtige Innovation geht, sondern auch das Gesamtprogramm immer weiter entwickelt werden muss. Und dann gibt's eben mal manchen Jahren mehr, in manchen Jahren weniger, wirklich auch Durchbruchsinnovationen, die dann auch heutzutage sehr schnell in den Markt gebracht werden können, weil wir heute ganz andere Möglichkeiten haben, solche Innovationen zu kommunizieren.
Weil das Gefühl hatte ich auch, als wir durch die Produktion gelaufen sind. Es gibt ja etliche Dauerbrenner von Kniepex, die ich aus meinem Werkzeugkasten kenne und die auch schon mal meinem Vater im Werkzeugkasten gesehen habe. Ich habe das Gefühl, dass viel auch über die Produktionsqualität geht und sehr viel Innovation in den Produktionsabläufen stattgefunden hat. Wenn man heute hinter die Kulissen schaut, dann sieht man da Roboter, die die Zangen hämmern, die die Zangen schleifen, die die zusammensetzen. Können Sie ein bisschen was dazu erzählen, wie die Innovation in den Produktionsabläufen sich so in den letzten Jahrzehnten verändert hat?
Ja, erstmal ist es eine gute Beobachtung, dass Produkt- und Fertigungstechnik eng miteinander verzahnt sind. Also die Qualität, die sie letztlich in so einer Zange haben, die hängt natürlich davon ab, wie präzise ihre Maschinen sind und wie gut ihre Anlagen sind, mit denen sie diese Zange eben bearbeiten oder vergüten und so weiter. Und insofern spielt die Fertigungstechnik eine große Rolle. Und es war für uns auch immer wichtig, da auf einem relativ guten Stand zu sein, auf einem relativ neuen Stand. Mein Vater war Ingenieur, der hat das sozusagen gelernt, hat sich dann sehr frühzeitig auch mit NC-Techniken, CNC-Techniken, modernen Schneidstoffen und so weiter beschäftigt. Das waren so früher die Trends, auch schon damals die Digitalisierung. Heute redet jeder von von ja der neuen Digitalisierung. Aber wir müssen uns ja klar machen, das sind in der Produktion und im Maschinenbau ja Prozesse, die schon lange stattgefunden haben. Das fing teilweise schon in den 50er Jahren an und dann kam der Schub mit den CNC-Maschinen in den 70er Jahren. Dann kamen die ganzen ZIM-Techniken, also Computer Integrated Manufacturing und so weiter. Also das ist eigentlich so ein Megatrend, dass man auch die Produktion digitalisiert schon seit vielen Jahrzehnten. Dann kommt das Thema Schneidstoffe. Ja, es gibt eben heute sehr moderne Schneidstoffe, mit denen sich besser und auch verschleißfester zersparen lässt. Es gibt neue Messtechnik. Messen spielt für uns eine große Rolle, weil Präzision, weil die Zange sind eben immer zwei Teile, die sehr präzise ineinander gefügt sein müssen. Da kommt es auf kleinste Toleranzen an, ob eine Zange eben zu locker oder zu feste ist. Ja, Teile, die sich ineinander bewegen, und da spielt zum Beispiel die Präzision der Gelenkbearbeitung eine riesige Rolle. Und da müssen Sie A, Maschinen haben, die das können, und da müssen Sie B, auch moderne Messtechnik haben, wo Sie feststellen können, ob das, was Sie sich vorgenommen haben, auch erreichen. Also da ist es uns eben wichtig, mit den modernen Möglichkeiten Schritt zu halten. Und die haben es angesprochen, dann kommt natürlich die Robotik dazu. Das ist natürlich auch ein langfristiger Trend, dass man versucht, ermüdende, eintönige Arbeit durch Roboter zu ersetzen. Ist nicht immer ganz leicht, wenn man sich anguckt, was für ein tolles System diese Verbindung von Hand, Auge und Gehirn ist, was den Menschen eben auszeichnet. Dann versteht man, dass das für einen Roboter gar nicht alles so leicht zu ersetzen ist. Der muss ja erstmal gucken lernen, sage ich mal. Ja, und dann muss er beweglich sein, er muss gut reagieren können, er muss idealerweise auch rückkoppeln mit seinem Ergebnis und was er tut. Also das ist ein Weg, der manchmal länger dauert, als man sich wünscht. Aber es ist natürlich auch eine wichtige Tendenz. Das sind so einige Aspekte der Fertigungsmodernisierung, die natürlich eine große Rolle spielt, weil wir ja auch mit Ländern konkurrieren, mit Anbietern aus Ländern konkurrieren, die zu ganz anderen Lohnkosten arbeiten. Es ist schon wichtig, dass wir dann mit großen Stückzahlen und moderner Fertigungstechnik auch unsere Wettbewerbsfähigkeit sichern.
Sie haben die Konkurrenz aus anderen Ländern angesprochen. Herr Putsch, welche Rolle spielt für Sie das Thema Produktpiraterie, also die Gefahr, dass zumindest von der äußerlichen Wahrnehmung her die Produkte nachgeahmt werden, die dann natürlich nicht diesen aufwendigen Prozess der Produktion hinter sich haben, den Sie gerade beschrieben haben, aber nach außen den Eindruck erwecken, sie würden das Gleiche bieten, was Ihre Produkte bieten?
Ja, das Thema spielt eine große Rolle. Das hat uns eigentlich schon die letzten Jahrzehnte begleitet, war aber in dieser Zeit noch relativ begrenzt. Ja, das betraf nur wenige Modelle, sage ich mal, die nachgeahmt wurden, teilweise eben auch mit dem Schriftzug Kniepex. Da konnte man aber in der Regel auch ganz gut gegen vorgehen, weil die Marke ja geschützt ist. Ein Phänomen, das wir heute haben, ist, dass die Leute, also diese Plagiateure, die Nachbauer, heute viel schneller dran sind. Ja, die sehen zum Beispiel auf den Online-Plattformen, Verkaufsplattformen, die sehen bei Amazon, wie erfolgreich so ein Produkt ist. Ja, die wissen heute, was wirklich erfolgreich ist, und dann stürzen sie sich da drauf, machen das nach und bringen das für wenig Geld in den Markt. Und da ist halt der ständige Kampf. Wir versuchen natürlich, alle Innovationen und neuartigen Produkte auch zu schützen. Das geht ja dann von Patentschutz über Designschutz. Manchmal spielt das Urheberrecht noch eine gewisse Rolle, oder Sie haben das Thema sklavische Nachahmung. Also wir versuchen, die natürlich zu schützen, nur die sind manchmal so unglaublich schnell, da ist das Patent noch nicht erteilt. Also das Patent ist angemeldet, aber noch nicht erteilt, und dann sehen Sie schon die ersten Plagiate. Also ich habe gestern noch gesehen bei AliExpress, ne? Das sind so Klassiker, wo die Sachen ganz schnell zu sehen sind, und die schicken das Ihnen für wenige Euro hier auch noch nach Deutschland, ja. Also es ist erschreckend, aber es ist ein Kampf, den man eben bekämpfen muss mit den Mitteln des gewerblichen Rechtsschutzes. Es ist aber eine unglaubliche Arbeit. Wir hatten einen Fall, wo ein Produkt 10.000 Mal, also wirklich 10.000 Mal bei Amazon und anderen Plattformen, eBay und ähnliche, dann auch runtergenommen werden muss. Man kann ja auch dann an diese Organisationen schreiben und sagen, bitte nehmt das runter, aber es ist halt auch viel Arbeit. Mhm.
Passiert das dann manchmal auch, dass sich Kunden bei Ihnen melden mit Reklamationen mit einem vermeintlichen Produkt von Kniepex, und eigentlich ist es ein Plagiat? Und der Kunde versteht das gar nicht?
Ja, das kommt vereinzelt vor. da das Markenrecht auch ein scharfes Schwert ist, versuchen jetzt bei diesen Plagiaten, von denen ich jetzt sprach, bei den neueren Plagiaten, schreiben die Leute vorsichtshalber auch Kniepex gar nicht drauf, weil sie wissen, das wäre dann sofort vorbei. Ja, weil wir haben natürlich die Marke in sehr, sehr vielen Ländern angemeldet und das wäre sofort ein Mittel, dagegen vorzugehen. Deswegen verzichten sie auf Kniepex. Aber es gibt natürlich einzelne Fälle, wo solche Missverständnisse entstehen können.
Jetzt haben wir sehr stark über die Produktseite gesprochen, beziehungsweise über die Produktionsseite bei Ihnen. Sie haben aber auch schon den Dialog mit den Anwendern angesprochen, durch den ja auch tatsächlich Produktinnovationen entstehen. Wie organisieren Sie diesen Dialog mit Anwendern? Wie kommen Sie in direkten Kontakt mit Kundinnen und Kunden?
Ja, wir unterscheiden ja zwischen Kunden und Anwendern. Unsere Kunden sind ja die Händler, die wenden in der Regel nicht an. Also mit den Kunden sind wir natürlich ständig in Kontakt und die haben natürlich auch schon mal Ideen zum Programm und was man noch machen könnte oder machen sollte. Das ist aber in der Regel nicht so intensiv, was da zu den Produkten, also zum Produktprogramm ein Austausch ist. Und dann haben wir ja die Anwender, die Endverbraucher, mit denen haben wir heute natürlich eine ganz andere Möglichkeit, in Kontakt zu stehen. Das ging früher auch, aber überwiegend auf Messen. Ja, da musste man sozusagen physisch anwesend sein. Beide Seiten mussten physisch anwesend sein und konnte sich da unterhalten. Das war natürlich auch interessant. Da sprach man dann mit den Sanitärinstallateuren, mit den Instandhaltern, mit den Elektrikern auf einer Messe. Heute verlagert sich das Thema natürlich schwerpunktmäßig ins Internet. Und da kriegen wir natürlich sehr viel Feedback, was wir erstmal auswerten müssen, was gar nicht so leicht ist. Ja, wir haben ja, sagen wir, ungefähr 2 Millionen Follower in den sozialen Medien und die melden sich auch ein paar tausend Mal am Tag mit, entweder mit einem Like oder mit einem Kommentar oder sonst wie. Und das ist gar nicht so unaufwendig, das mal zu tracken. Also da sind wir auch noch nicht rund mit dem Thema, weil wir auch überlegen müssen, wo gucken wir überhaupt hin und wer guckt da hin. Das ist ja auch ein Sprachenthema. Wir haben soziale Medien in 24 verschiedenen Sprachen. Ja, wir haben dann zwar Leute, die dann normale Dinge beantworten können, also zum Beispiel, wo kann ich das kaufen? Aber jetzt noch auszuwerten, ne, was da jemand schreibt in diesen vielen Fremdsprachen, ist auch eine gewisse Herausforderung. Da gibt es aber auch, man muss dann auch nochmal unterscheiden, weil es gibt auch Plattformen, die sind sehr, wie soll ich sagen, sehr technisch und sehr interessant. Also nicht alles, was Sie jetzt, ne, auf Facebook lesen, können Sie immer verwenden jetzt für Ihre Produkte oder für die Weiterentwicklung. Aber es gibt auch durchaus Plattformen, wo wirklich Fachleute unterwegs sind und das ist für uns natürlich sehr interessant. Und dann fragen wir auch schon mal nach, was haltet ihr davon? Wie seht ihr das? Aber ich würde sagen, die Möglichkeiten sind immens gestiegen. Aber das jetzt alles auch im richtigen Umfang zu nutzen, ist gar nicht so leicht.
Was bedeutet das für die Organisation? Ich meine, über die Hälfte der Leute arbeiten ja in der Produktion, der Rest verteilt auf alle anderen Fachbereiche der Aufbauorganisation. Ich kann mir vorstellen, dass so der Marketingbereich, der digitale Marketingbereich ein relativ neuer Bereich ist. Für so ein Traditionsunternehmen dann auch nicht immer ganz einfach, hier in Wuppertal dann vielleicht die Leute zu bekommen, die sich am besten mit TikTok auskennen oder mit Reddit oder Facebook, Instagram.
Ja, könnte man denken, ist aber gar nicht so mal mein Gefühl. Ist vielleicht nicht leicht, wie das generell ist mit guten Leuten, das ist grundsätzlich nicht so leicht zu finden. Aber ich habe auch schon, jetzt könnte man denken, naja, gehen wir mal nach Köln oder so. Das machen ja auch Firmen, gibt auch Firmen, die sind bewusst aus der Provinz zum Beispiel nach Köln gegangen oder Berlin ist natürlich auch ein gutes Beispiel. Nur da sitzen ja auch die ganzen anderen wieder mit denen, also die ganzen anderen Arbeitgeber wieder, mit denen man konkurriert. Ja, also, und wir haben hier schon, also wenn Sie sich Wuppertal angucken und unser Umfeld, wir haben ja hier eine Dichte zum Beispiel an Universitäten, die ist ja riesig. Ja, da sind ja, sagen wir mal, locker ein Dutzend, die sich hier innerhalb von einer Dreiviertelstunde erreichen können. Und insofern kann ich mich jetzt da über das Angebot gar nicht so beklagen. Wir müssen natürlich, wie gesagt, für die guten Leute auch kämpfen. Insgesamt ist der Bereich, Sie haben es angesprochen, der Bereich digitales Marketing sehr stark angestiegen. Wobei wir schon ja eine Zeit lang auch, was Internet, Sprachvarianten und so weiter angeht, auch schon vor langer Zeit ganz, ganz gut unterwegs waren. Produktdaten spielen zum Beispiel auch eine Riesenrolle in der Beziehung zu den Kunden. Die wollen das ja auch alle in ihre Warenwirtschaftssysteme spielen und auf ihre Webshops spielen, die ganzen Produkte mit den vielen Daten. Das ist auch ein Thema gewesen, wo wir immer viel investiert haben und auch weiter investieren müssen. Aber es ist eben auch eine historische Chance, diese Kommunikation über das Internet, über die sozialen Medien zu gestalten, weil wir eine ganz andere Präsenz erreichen und unsere Produkte mit ihren ganzen Features und Benefits in einer Form vorstellen können, wie das früher völlig undenkbar war. Wenn Sie dann noch die ganzen Möglichkeiten mit Video und so weiter dazu nehmen, plus die Dialogmöglichkeiten, ist das eine historische Chance, finde ich, die wir natürlich auch extensiv nutzen wollen.
Und Sie haben wahrscheinlich auch ein großes Team, was sich nur mit Amazon beschäftigt.
Ja, das ist noch kein dediziertes Team, sage ich mal. Das ist noch ein bisschen aufgeteilt, aber Amazon beschäftigt uns auch. Amazon macht immer viel Arbeit.
Und da würden wir jetzt gerne mehr zuhören.
Ja, fangen wir mal an bei dem Thema Content. Ja, Amazon ist auch bietet ja die tolle Chance, einen umfangreichen Content zu bieten und darzustellen und die Möglichkeiten da zu nutzen. Und das ist gar nicht so leicht, dieser Prozess, ja, wie wird Content generiert, wie wird der eingespielt und vor allen Dingen, wie bleibt der dann auch da? Ja, weil auf Amazon können auch andere wieder Kniepex-Content einspielen. Da muss man also ständig aufpassen, dass das einem nicht entgleitet. Also die glaub, Content-Erstellung, klar versteht jeder, was damit gemeint ist und dass man auch den Amazon dazu bringt, das einzustellen, ist auch nicht das Thema, aber zu sehen, dass da nicht ständig andere wieder dazwischen funken, das ist dann schon eine Leistung und erfordert viel Aufwand. Ja, also das Monitoring sozusagen des Contents spielt da eine große Rolle. Ja, dann ist Amazon einfach ein ja sehr sehr modernes, sehr durchautomatisiertes Unternehmen, wo man sehen muss, dass man da so als kleiner Lieferant ja auch irgendwie reinpasst. Die haben natürlich sehr robuste Mechanismen. Und das ist nicht immer so, wie man das so als Familienunternehmen kennt und schätzt. Aber da muss man sich eben mit, also die Abrechnungsthemen sind anspruchsvoll, die Rücksendungsthemen sind anspruchsvoll. Es wird halt auch Amazon bekommt ja von vielen Anwendern auch immer wieder Dinge zurückgeschickt. Also bei uns ist das von der Quote her zum Glück sehr, sehr gering. Aber wie man dann damit umgeht, ja, wenn die Verpackung kaputt ist, das sind so vielleicht klein erscheinende Fragen, aber in Summe machen die halt auch viel Arbeit, weil es wird alles in einen Karton gesteckt und einfach zurückgeschickt und wir gucken dann, wie wir damit jetzt umgehen. Aber man muss sagen, ja, diese Mühe lohnt sich, ja, weil Amazon einfach ein großer Marktfaktor ist, weil da viele Leute halt kaufen und wir müssen halt da sein, wo die Leute kaufen und wenn dann das Produkt so gut dargestellt wird, und gleichzeitig Amazon diesen tollen Service gegenüber seinen Kunden bietet, ja, muss man sich dem eben stellen. Manchmal ist es eben so, dass die Großzügigkeit gegenüber den Kunden spiegelt sich nicht immer in Großzügigkeit gegenüber dem Lieferanten, aber das ist eben das Gesetz der Wirtschaft schon mal, dass man sich damit arrangieren muss.
Sehen Sie die Gefahr, dass Amazon die traditionellen Handelsmodelle von den Traditionsunternehmen, von den starken Marken wie Kniepex in Gefahr bringt?
Ja, ich denke, dass die Gefahr natürlich erstmal besteht gegenüber den traditionellen Handelsformen. Ja, also dass die traditionellen Handelsformen, wo auch Werkzeuge verkauft werden, schon gucken müssen, welchen Mehrwert sie gegenüber einem Amazon anbieten. Was sie da bieten können, und das ist ja, gibt es ja auch einiges. Insofern wird Amazon jetzt aus meiner Sicht einen starken, bekannten Hersteller jetzt nicht mal eben so unter Druck setzen können. Natürlich ist Amazon auch auf dem Weg. Ich glaube, das schwankt so etwas. Mal ist es stärker, mal weniger stark ausgeprägt, auch eigene Produkte anzubieten unter der eigenen Marke. Das ist aber noch, würde ich sagen, im Handwerkzeugbereich bisher überschaubar. Muss natürlich damit rechnen, dass es weiter ausgebaut wird, weil Amazon natürlich auch gerne Produkte verkauft mit Amazon drauf, wo wahrscheinlich auch die Marge gegebenenfalls noch größer ist. Also, aber klar, am Ende kommt es in so einer Konstellation immer an, dass man auch als Hersteller gewisse Stärken hat, die nicht ersetzbar sind. Ja, also natürlich würde uns das, sage ich mal, schon wehtun, wenn Amazon nicht mehr kauft. Wir versuchen aber, uns dann nicht abhängig zu machen. Ja, das würde sicherlich wehtun. Aber es ist nicht so, dass es dann nicht andere gäbe, die dann auch Kniebeckstangen verkaufen würden. Aber Amazon bleibt eben ein großer Faktor.
Herr Putsch, wir kommen leider schon so ein bisschen an das Ende unseres Podcasts und wir stellen am Ende traditionell immer so drei kurze Fragen hintereinander, die immer so ähnlich aufgebaut sind. Und die erste davon wird Tobias stellen.
Ja, tatsächlich. Und wir haben noch was Neues eingeführt. Und zwar kriegt jeder Gast in unserem Podcast ein Buch zugeschickt. Eine Buchempfehlung von dem vorherigen Gast. Unser vorheriger Gast im Podcast war Angelique Renkhoff-Mücke von dem Familienunternehmen Varema. Sie hat sich das Buch Eingefroren am Nordpol von Markus Rex ausgesucht, die die Geschichte der Polarstern-Expedition dokumentiert hat. Und jetzt bin ich natürlich ganz froh, dass wir sie heute als Gast haben, weil sie, glaube ich, sehr belesen sind, sowohl was Denk- und Sachbücher angeht, zu gesellschaftlichen Themen, zum Thema der Wirtschaftsgeschichte, wie auch immer. Welches Buch fällt Ihnen ganz spontan ein, was Sie zuletzt begeistert hat?
Ja, Begeisterung ist ein starkes Wort. Aber
oder was Sie empfehlen würden für ja, den nächsten Gast.
Ich fand sehr, sehr interessant von Jens Söntgen. Das Buch heißt Pakt mit dem Feuer, glaube ich, wenn ich den Titel richtig erinnere. Und beschäftigt sich mit der Kultur- und Zivilisationsgeschichte des Feuers. Und das ist einfach eine, also es gibt auch ein paar Passagen, die sind nicht so ersprießlich, aber es ist insgesamt eine tolle Zusammenschau dieses Themas Feuer für die Menschen, was es eben bedeutet hat und heute noch bedeutet. Und wenn Sie sich überlegen, wie, und es wird einem klar, dass unsere Zivilisation eben auf Verbrennung aufruht. Ja, und das fängt mit dem Kochen an. Ja, oder erwärmen, verbrennen und so weiter, fing mit dem Kochen an und dann ging es weiter über, nehmen Sie selbst Schmieden, hat ja mit Feuer zu tun und dann haben Sie Verbrennungsmotoren und Sie haben Waffen und Sie haben Raketen und Sie haben ganz viele Dinge, die uns heute auch zu schaffen machen. Also das ist eine gute Sicht auf dieses Thema von einer etwas übergreifenden Warte aus und das hat mich fasziniert.
Das ist ein gutes Gegenpol zu Eingefroren am Nordpol.
Genau.
Wir haben es notiert.
Ich wollte auch gerade sagen, jetzt spielen wir so ein bisschen die Elemente durch. Vom Eis übers Feuer. Mal sehen, was das nächste
wird. Ist es dann vom Winde verweht.
Meine Frage ist so ein bisschen profaner. Man muss dazu sagen, dass ich, das können unsere Zuhörer und Zuhörer nicht sehen, nicht in Wuppertal sitze, sondern im Podcaststudio in Berlin. Ich möchte Ihnen trotzdem die Frage stellen, Herr Busch, was kann man in Wuppertal machen? Und die Antwort, Schwebebahn ist nicht erlaubt.
Okay. Ja, die Kolleginnen und Kollegen waren ja gestern hier unterwegs, haben schon ein paar schöne Ecken hier gesichtet. Aber ich würde jedem empfehlen, sich mal die Junior-Uni anzugucken. Und da können Sie auch mit der Schwebebahn hinfahren, um die doch nochmal zu erwähnen. Ja. Also die Junior-Uni ist eine wirklich ganz, ganz tolle Einrichtung, wo ein in Wuppertal geborene Einrichtung, die mit rein privaten Mitteln Kindern und Jugendlichen von 4 bis 20 Technik, Naturwissenschaft, Kulturwissenschaften und ganz viele Dinge nahe bringt mit Ausprobieren in kleinen Gruppen ohne Noten für minimales oder gar kein Geld. Also eine Bildungseinrichtung, wie man sie sich nur wünschen kann, die genau spezifische Möglichkeiten nutzt, die Schulen eben nicht haben. Und es ist ein Leuchtturmprojekt hier für Wuppertal und die Region und findet jetzt auch in vielen anderen Städten Deutschlands Nachahmer. Also das kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Das fängt mit dem interessanten Gebäude an, was direkt auch neben der Schwebebahn an der Wupper in einer tollen Ästhetik gebaut worden ist und setzt sich dann aber natürlich fort im Inneren mit den ganzen Räumlichkeiten, wo die jungen Menschen sich ausprobieren können und Dinge lernen und auch, ja, schätzen lernen. Also ne, Natur, unser Bewusstsein für Natur ist ja auch eine Sache, die man vermitteln muss. Ja, und wenn man weiß, wie Natur, wie das geht und was da alles an tollen Dingen hintersteckt, hinter unserer natürlichen Umwelt, dann geht man da auch wahrscheinlich anders mit um.
Die letzte Frage stellen wir exakt so jedem unserer Gäste. Und zwar, welches Kapitel Familiengeschichte möchten Sie einmal geschrieben haben?
Ja, ist nicht so leicht, Familiengeschichte, ich beziehe das vielleicht mal auf die Firma, das ist etwas einfacher, das ist ja auch hier sehr eng miteinander verbunden. Ich glaube, dass jede Generation die Aufgabe hat, die spezifischen Chancen ihrer Zeit zu nutzen und auch die Zeichen der Zeit zu erkennen. Und wenn es dann mal heißt, ja, Der Ralf Putsch, der hat das eben das eine oder andere schon gesehen und auch richtig erkannt und dann auch interpretiert und dann eben auch umgesetzt, hat also auch für seine Generation in die Firma mit den zeitgemäßen Möglichkeiten nach vorne gebracht und vernünftige Verhältnisse hinterlassen und eine zukunftsfähige Firma hinterlassen, dann wäre das doch schon ganz gut. Also das strebe ich jedenfalls an und muss gucken, wie mir das gelingt. Aber der Anspruch ist da, was Vernünftiges zu hinterlassen und eben meinen Beitrag geleistet zu haben mit den spezifischen Umständen und Chancen meiner Zeit.
Vielen Dank. Wir kommen auf jeden Fall schlauer aus Wuppertal zurück. Zum einen, was die Qualität von Zangen angeht. Und das, ich glaube, es wird nicht so einfach für Plagiatjäger, die Knipex-Qualität nachzuahmen bei den 40 Arbeitsschritten, die dahinter stecken. Also vielen Dank auch für die Möglichkeit, da Einblicke zu bekommen und für das sehr spannende Gespräch.
Ja, ich darf mich auch herzlich bedanken, auch dass Sie hier den Weg nach Wuppertal gefunden haben. Hat mich sehr gefreut. Herzlichen Dank, alles Gute und natürlich alles Gute auch für den Maschinenraum und die weitere Entwicklung. Ist auch sicherlich eine faszinierende Idee, die immer größer wird und immer mehr Menschen auch tatsächlich was bedeutet und was bringt.
Mich beschäftigt da jetzt die Frage, wie viele Zangen bei der Wartung der Wuppertaler Schwebebahn eingesetzt werden. Aber das können wir dann ein anderes Mal klären.
Ich guck mal nach.
Ganz vielen Dank, Herr Putsch.
Ja, danke auch Ihnen. Danke allen hier zusammen. Und ja, alles Gute. Bis hoffentlich bald mal, vielleicht in Berlin.
Nils, unser neuer Bücherclub scheint ja ganz gut zu funktionieren.
Ja, ich finde das super. Vor allem, wie sich da jetzt so die Themen ineinander fügen, Eis und Feuer, finde ich wirklich toll. Aber also was das Gespräch angeht, ist halt mal wieder das, was einem doch immer wieder so geht, wenn man beginnt, sich mit einem Produkt zu beschäftigen, wie mit dieser Zange, und man merkt auf einmal, wie viel Gedanken, wie viel Innovation, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und man geht da ja immer mit so einer, oder manchmal geht man mit so einer gewissen Arroganz daran. Ist schon wirklich faszinierend, also das, wie viel dahinter steckt. Und was das dann eben auch möglich macht, über so eine lange Zeit da tatsächlich auch ein Marktführer zu sein.
Ja, und ich glaube vor allen Dingen Marktführer durch Qualitätsführerschaft tatsächlich. Und gerade wenn man die Produktion besucht, ich hätte nicht gedacht, dass mit so viel Aufwand die Zangen hergestellt werden. Mit über 40 Produktionsschritten, alles hochautomatisiert. Und was bei mir hängen geblieben ist, ich glaube, das Thema New Work und vielleicht auch neue Arbeitsplätze durch künstliche Intelligenz, das wird die White-Collar-Worker viel, viel härter treffen als die Produktion, weil die ist schon sowas von hochautomatisiert. Da arbeiten Mensch und Maschine so nahtlos aneinander. Das war mir vorher nicht so bewusst.
Ja, jetzt machst du mir Angst, aber was soll's. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen.
Unseren Podcast kann man nicht so einfach automatisieren oder durch eine künstliche Intelligenz ersetzen, aber wir brauchen natürlich eure Intelligenz. Wenn ihr Wünsche habt an Podcast-Gästen aus dem Herz der deutschen Wirtschaft, dann sendet uns gerne eine E-Mail. Nils, du kennst die E-Mail-Adresse besser als ich.
Ja, das ist allesneu@maschinenraum.io. Aber ihr könnt uns natürlich auch gerne bei LinkedIn schreiben oder ich glaube, mittlerweile kann man auch bei Spotify Kommentare hinterlassen.
Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Anregung, jede Kritik, jedes Lob zu unseren Folgen.
Alles Gute und tschüss.
Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.